Und dann kommen die wieder und sagen, Mama, du glaubst gar nicht, das war echt cool. Die Leute kamen zu uns und haben gesagt, finde ich aber toll, dass du deine Schwester mit hier hinnimmst. Und die sieht schon deutlich anders aus. Die hat zum Beispiel keine Haare und so. Also das ist nicht so einfach, mit jemandem in die Disco zu gehen, wenn man selber eigentlich auf einen schicken Partner da ab aus ist. Und dann hat man jemanden bei sich, der ganz anders aussieht. Aber darum geht es eigentlich. Die Kinder, was sie manchmal erzählt haben, die kriegen von Türhütern, haben die oder von Mitbesuchern, haben die so tolle Reaktionen bekommen, weil sie einfach dabei waren und weil die anderen auch merken, boah, die tanzt hier sich einen ab, da können die anderen aber mal steif wie so rumstehen, was sie schon abgucken.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Pflegebedürftig. Wer diesen Begriff hört, hat wahrscheinlich Menschen im fortgeschrittenen Alter vor Augen. Was in der breiten Bevölkerung weniger bekannt ist, bei uns in Deutschland gibt es auch rund 150.000 Kinder und Jugendliche, die Pflegeunterstützung benötigen. In unserer heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema pflegebedürftige Kinder und gehen insbesondere der Frage nach, welche Hilfen betroffenen Familien zur Verfügung stehen. Ich bin Simon Kopelke aus der Unternehmenskommunikation der KKH und freue mich auf einen Austausch mit folgenden Expertinnen. Ursula von Schönfeld, die Mutter von 4 Kindern, engagiert sich seit vielen Jahren für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Hallo, Frau von Schönfeld.
Hallo, Herr Kopelke. Freue mich, dabei zu sein.
Manuela Bogdaj-Coglu, die Pflegeberaterin, steht speziell Familien mit seelisch, geistig oder körperlich eingeschränkten Kindern zur Seite. Ich grüße auch Sie, Frau Bogdaj-Coglu.
Grüße, Herr Kopelke. Schön, dabei zu sein.
Andrea Schneider, sie ist Fachfrau für Pflege bei der KKH und kennt sich entsprechend mit Angeboten für betroffene Familien aus. Frau Schneider, schön, dass auch Sie dabei sind. Inwieweit, um gleich die erste Frage an Sie loszuwerden, inwieweit kann eine Kranken- bzw. Pflegekasse Familien denn konkret helfen?
Ja, hallo Herr Kopelke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wie können wir helfen? Einfach, indem wir den Eltern, die hier betroffen sind, beratend auch zur Seite stehen und die Unterstützungsangebote auch an die Hand geben. Es ist uns auch als KKH ein besonderes Anliegen, weil wir reden hier, und Sie haben es gerade schon gesagt, bei 150.000 betroffenen Kindern kann man ja fast schon von einer Minderheit sprechen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient, sie aber heute teilweise gar nicht bekommt. Und das finden wir sehr schade, und deshalb stehen wir auch dafür ein und unterstützen hier gerne auch Eltern in dieser schwierigen Situation.
Die besondere Herausforderung da ist ja sicherlich, dass wir über ein sehr komplexes Geflecht auch von rechtlichen Rahmenbedingungen reden. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, wie man dieses Dickicht an Vorschriften vielleicht auch ein bisschen aufgedröselt bekommt und da den Durchblick behält. Frau Bogdaj-Coglu, Sie sind ja nicht nur Pflegeberaterin für betroffene Familien, sondern haben als Mutter auch ganz persönlich Ihre Erfahrungen mit diesem Thema.
Ja, richtig. Genau. Also ich bin selber Mama von 3 Kindern, und 2 davon sind betroffen von Autismus, was auch lange gedauert hat, überhaupt mal rauszufinden. Und dann natürlich eben auch der Weg durch die ganze Bürokratie, durch Pflege, durch Jugendamt, alles durchgemacht. Und ich war aber vorher schon Pflegeberaterin. Das heißt aber eben auch, wie Sie vorher gesagt haben, eher Richtung Senioren, was man eben so kennt. Und bin dann durch die eigenen Erfahrungen umgeschwenkt, weil ich gemerkt habe, dass eben zu wenig Menschen gibt, zu wenig Anlaufstellen, die einen da durch diesen Dschungel durchnavigieren können mit den entsprechenden Ansprechpartnern.
Und da wollen wir dann heute hoffen, mit dieser Podcast-Folge ja ein wenig mehr Licht in dieses Dickicht zu bringen. Frau von Schönfeld, Sie engagieren sich seit der Geburt Ihrer Tochter, und das sind nunmehr, glaube ich, 30 Jahre, für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Ist das im Laufe der Zeit leichter geworden, sich dafür zu engagieren?
Das ist eine schöne Frage. Als unsere Tochter Johanna, ich lebe in Nordrhein-Westfalen, vor 30 Jahren geboren wurde, gab es die Inklusion in den Schulen, damit fing es ja an, und in den Kindertagesstätten, damals noch Kindergärten genannt, praktisch gar nicht. Und insofern waren wir damals Vorreiter in gewisser Weise, mit vielen anderen Eltern natürlich, die einen ähnlichen Wunsch hatten. Heute ist das fast Standard schon, dass es diesen Anspruch gibt. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, die sehr, sehr viel in den Gang gebracht hat, also Inklusion. Ich habe noch Sprachgutachten vor Jahren in Auftrag gegeben, ob man das Wort Inklusion überhaupt benutzen darf. Da gab es von offizieller Seite die Haltung, nein, Inklusion ist überhaupt das ganz falsche Wort. Also, weil das das englische Wort war, was in den Originaldokumenten stand. Also da ist ein Thema, da hat sich enorm viel in diesen 30 Jahren verändert. Vieles ist einfacher geworden, aber dann tun sich an der anderen Seite neue Fragen auf. Also das Schwierige für Familien, die ein Kind mit Behinderung haben oder in ihrem Umfeld Menschen mit Behinderung ist, dass es immer wieder neue Hürden gibt. Immer wieder. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zehrende. Wenn es an der einen Ecke leichter wird, dann haben wir an der anderen Ecke ein Thema. So erlebe ich das ein bisschen.
Ja, die Inklusion ist ja, ich glaube, jeder, der selber Vater oder Mutter ist, hat das auch mitbekommen, gerade auch im Bildungsbereich an den Schulen zusehends in den letzten Jahren auch ein großes Thema geworden. Ich finde auch, Gott sei Dank ist das Thema jetzt sehr viel selbstverständlicher auf der Tagesordnung. Die Lebenssituation von Familien mit pflegebedürftigen Kindern, die ist gewissermaßen ja irgendwie auch selbstverständlich. Die Herausforderungen, die sind ja nun mal da, aber gleichzeitig ist das trotzdem auch eine besondere Herausforderung. Frau von Schönfeld, Sie haben es eben schon gesagt, es tauchen immer wieder neue Herausforderungen auf. Vielleicht nochmal die Frage in die Runde. Was macht denn die Besonderheit der Lebenssituation von Menschen mit pflegebedürftigen Kindern, von den betroffenen Familien wirklich aus? Was sind da die großen Herausforderungen, die sich ja wirklich den Familien auch stellen, auch vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung?
Also darf ich anfangen? Ich muss dazu sagen, ich finde das Schwierigste eigentlich, also jetzt aus privater Erfahrung, eine Familie mit behinderten Kindern zu sein, ist den Alltag an Aktivitäten und Freunde anzupassen oder andersrum. Also ich finde, im Laufe der Zeit sind uns einfach viele sogenannte Freunde verloren gegangen oder es hat sich halt sehr dezimiert, weil es einfach schwierig ist, da auch für Menschen, die sich damit nicht auskennen, denke ich, das nötige Verständnis mitzubringen oder die nötige Geduld. Also manchen Menschen fällt es einfach schwer und da kann man noch so gut aufklären. Ich finde, es dezimiert sich einfach, je nachdem, was man für ein Umfeld hat. Und dann on top noch, dass man ja meistens mit der ganzen Betreuungsgeschichte alleine ist, weil sich halt häufig dann die Bekannten, die Großeltern oder wer das nicht zutrauen zum einen oder man das denen auch nicht zumuten will. Es ist immer so ein bisschen, je nachdem, was man für ein Umfeld hat, na, es gibt auch andere Erfahrungen.
Ist das denn ein Punkt, den man wünschenswerterweise ändern könnte? Bräuchte man da vielleicht noch mehr Aufklärung, auch in der breiten Bevölkerung, dass vielleicht auch weniger Ängste, weniger Berührungsängste da sind? Oder sind eben Kinder mit entsprechenden Behinderungen oder Besonderheiten ja so eine Ecke schwieriger zu betreuen, dass man da vielleicht auch zu Recht als Dritter, als Oma, Opa zurückschreckt? Also sind da einfach vielleicht nur im Kopf die Hürden zu hoch?
Genau, ich glaube, das ist schon mal nicht nur, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir reden immer von den Barrieren in den Köpfen. Also die Barrierefreiheit, die wir uns wünschen, beschränkt sich eben nicht auf das Badezimmer oder den Eingang ins Haus, sondern mit die schwierigsten Hürden, so hat Frau Bukdajcolo das ja gerade auch gut beschrieben, sind Barrieren in den Köpfen. Die Menschen, also wenn man selber ein Kind mit Behinderung bekommt, verändert sich ja zunächst mal alles. Und bei manchen Familien geht das schleichend. Die wissen noch gar nicht, wenn ein Kind geboren wird, dass es vielleicht anders sich entwickeln wird. Bei anderen Familien, so war das bei uns, unsere Tochter hat das Down-Syndrom und dadurch war das irgendwie von Anfang an klar, was da passiert. Das heißt, der Schock war unmittelbar, heftig, intensiv, aber irgendwann, im besten Fall, so ist es bei uns zum Glück gewesen, hatte man sich mit dieser neuen Lebenssituation angepasst. Und dann ging es weiter. Da war das Kind aber dann vielleicht auch erst 3. Also so lange hatte man Zeit. Viele Eltern von Kindern mit Behinderungen, mit Einschränkungen, mit Handicaps wissen lange gar nicht, was ist. Spricht das Kind nicht so, das wird schon noch kommen. Ach, der Onkel Toni, der ist auch spät gelaufen. Und also die Bandbreite von den Kindern, von denen wir jetzt hier sprechen, ist ja riesig. Und entsprechend sind auch die Einschränkungen im Umfeld. Wir hatten das Glück, dass uns das nicht so gegangen ist, wie Frau Bukdaj-Colu das geschrieben hat. Wir haben praktisch keine Freunde verloren über die Behinderung unserer Tochter. Dann sagt man ja, vielleicht ist das mit einer Trisomie ein bisschen einfacher. Das Leben war nicht einfacher, aber diesen persönlichen Umfang, diese persönliche Einschränkung hatten wir nicht. Und trotzdem muss sich das Leben umstellen. Das Leben muss sich in allem umstellen, weil man einen ganz anderen Tagesablauf hat, als wenn man andere Kinder hat, wenn man ein Kind ohne sichtbare Einschränkungen hat. Und was man von der Gesellschaft sich wünscht, und ich denke, das, was Sie hier machen, ist zum Beispiel genau sowas, Aufklärungsarbeiten. Was gibt es für mich? Wo kann ich mir Hilfe suchen? Aber eben auch über diese Themen zu sprechen. Ganz schwierig ist, also wie gesagt, vor 30 Jahren war es dieses Weggucken. Ich gehe damit relativ offensiv um und die Menschen haben häufig einfach Hemmungen, die wissen auch gar nicht, wie sie einem entgegentreten sollen. Und bei vielen Menschen ist auch eine eigene Sorge, wie sie Menschen, die ein solches Kind in seiner Familie hat, begegnen sollen.
Da finde ich tatsächlich interessant, die Frage vielleicht an auch insgesamt in die Runde. Das Stichwort Mitleid. Wenn ich als Mensch auf der Straße irgendwo unterwegs bin und sehe jemanden, der nicht so ist wie wir alle, wir nennen das nun, ist ein Mensch mit Behinderungen. Ich finde manchmal, wenn es davon mehr gäbe und das die Normalität wäre, wäre vielleicht ich als vermeintlich gesunder derjenige, der außergewöhnlich sei. Also ich finde das ohnehin schwierig, da Leute zu klassifizieren. Aber sagen wir mal, ich sehe jemanden, der eben eine offensichtliche Behinderung hat, hilft. Oder ist da Mitleid hilfreich oder ist Mitleid das allerletzte, was man haben möchte? Mitleidige Blicke oder kann man das auch dann Menschen nachsehen, die einfach so verunsichert sind, dass sie erstmal so ein bisschen mitleidig reinblicken? Frau Schneider von der KKH.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja in meinem persönlichen Umfeld. Mein Patenkind ist jetzt inzwischen auch 30 Jahre alt und ist gesund zur Welt gekommen und die Behinderung ist erst später aufgetreten. Und je normaler man mit diesen Menschen, und ich finde, diese Menschen sind einfach besonders, die haben eine besondere Art, umgeht, umso einfacher fällt es. Und ich finde auch, wenn ich zum Beispiel, oder ich mache es selber auch, wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin und ich sehe und mir begegnet jemand mit Behinderung oder mit Einschränkungen, warum soll ich aber dieser Person nicht auch ein Lächeln schenken? Und das, was von dort zurückkommt, das ist meistens das viel größere Geschenk. Und ich finde, ein ganz normaler Umgang ohne Mitleid, das ist hier
Mir kommt gerade eine Sache, die mich tief beeindruckt hat. In meiner Klasse, ich bin ja schon ein bisschen älter, war eine Klassenkameradin, hatte eine Kontergan-Schwester, die keine Arme und keine Beine hatte, die wir natürlich kaum kannten. Die ging in ein spezielles Internat. Und diese Klassenkameradin sagte, das Schlimmste für sie wäre, wenn sie mit der Straßenbahn oder was mit dem Rollstuhl mit ihrer Schwester unterwegs wäre, dass sie durch einen Wald von sich abwendenden Blicken ginge, dass die Menschen sie nicht anguckten. Und das, was Sie sagen, ist genauso. Also wir sind im Zoo gewesen und dann hat sich eine meiner anderen Kinder vor jemanden gestellt und gesagt, warum siehst du so komisch aus? Das ist auf den ersten Blick, oh Gott, und dann schämt man sich als Eltern. Aber man kann darüber auch ins Gespräch kommen. Und dieses komisch ist natürlich schon eine Abwertung. Aber das ist, ich glaube wirklich, Mitleid würde ich mir nicht wünschen. Aber ich würde mir ein Mitdenken in die Situation des anderen wünschen. Also, warum hat die jetzt schon wieder oder warum rastet die aus, weil sie einfach nicht mehr kann? Oder warum ist dieses Geschwisterkind nölig? Also sowas, mal den Blick zu weiten. Wir sagen immer, oh, der schwierige Ehe, die Eltern oder Eltern trinken oder weil da haben wir so, dass man einfach so ein bisschen mitdenkt, warum ist da was? Also das fände ich schöner als Mitleid.
Ich finde tatsächlich, und nicht nur da, aber gerade auch da kann man von Kindern lernen. Ich habe öfter die Erfahrung gemacht, dass Kinder Menschen mit Behinderungen ganz anders begegnen, nämlich mit einer kindlichen, offenen, vorbehaltslosen Neugier. Und Kinder scheuen sich eben nicht, dann auch mal zu gucken und wie sie das bei allen neuartigen Sachen machen und mal zu schauen und auch mal eine Frage zu stellen, warum ist derjenige so oder warum hat er nur einen Arm? Ich kann mir vorstellen, und das geht ja ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie, Frau von Schönfeld, eben gesagt haben, das verstört nicht, sondern zeigt im Zweifelsfall eher einen unverkrampften Umgang. Frau Bugdaj-Coglu, Sie sagten ja, Sie sind auch Mutter von zwei Kindern mit Einschränkungen. Wie haben Sie das erlebt? Vielleicht auch unter den Geschwistern, wie die miteinander kommunizieren und mit ihrer Behinderung, ihrer Beeinträchtigung umgehen?
Also kurz zu dem Thema vorher, da wollte ich auch nämlich genau das Gleiche sagen. Ich finde, da können wir uns total bei Kindern abschauen, den Umgang, ne, mit Menschen, die irgendwie anders sind. Ich finde es auch total toll, wenn wir früher, also als die Kinder kleiner waren, irgendwo auf dem Spielplatz und die Kinder einfach kommen, wieso sagst denn du nichts? Oder was ist denn, wieso gehst denn du jetzt weg? Also so ganz offen, ohne das irgendwie zu werten, sondern einfach, ja, wieso bist denn du jetzt so? Und das finde ich eigentlich super. Ich finde, das könnten Erwachsene genauso mal machen, auch wenn sie die Eltern einfach fragen, ja, wieso reagiert denn das Kind gerade so? Anstatt eben diese bösen Blicke, gerade bei psychischen Erkrankungen, wo es dann auch zu Aggressionen, zu Schreien oder auch beim Down-Syndrom ist ja ähnlich, ne, wo es eben gleich so abgewertet wird, die hat ihr Kind nicht im Griff. Und das sind eigentlich die schlimmsten Blicke, finde ich, die man so kriegt, von den gerade eher die, also echt die Mütter, die Kinder im selben Alter haben, finde ich oft, die dann so runtergucken und sagen, uff, meins geht hier so brav neben mir, ne, am Einkaufswagen und was, die hat Probleme. Das fand ich immer das Schlimmste. Und da einfach mal nachzufragen, wie so ein Kind, Mensch, was ist denn los? Oder kann ich euch irgendwie helfen? Zum Beispiel teilweise hatte ich ein schreiendes Baby in der Babyschale, einen Dreijährigen, der sich auf den Boden geschmissen und geheult hat. Da gehen die Leute nur vorbei, gucken von oben herab, also die meisten, ich habe auch wirklich ab und zu was anderes erlebt, aber die meisten gehen weg, schauen weg, gucken einen so ein bisschen schon eigentlich herabwürdigend ab, anstatt zu kommen, kann ich ihnen irgendwie helfen zum Beispiel, das fände ich auch mal toll. Und dann würde ich auch einfach sagen, ja, tut mir sehr leid, das ist ein autistisches Kind, man kann jetzt gerade nichts tun, aber vielen Dank fürs Angebot, ne? Also das wäre schon hilfreich, denke ich. Oder ja, gerne nehmen Sie mein Baby kurz mit in den Einkaufswagen, dass das wenigstens außer Reichweite ist. Ne? Also das wäre schon super. Und genau, zu der anderen Frage, jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Was war Ihre Frage?
Ich hatte mich gefragt oder Sie entsprechend gefragt, wie auch Ihre Kinder untereinander miteinander umgehen. Die werden ja wahrscheinlich nicht alle die gleiche Beeinträchtigung oder den gleichen Grad an Beeinträchtigung haben. Das heißt, vielleicht dieses neugierige Aufeinander gucken, was ist denn gerade los, wovon wir Erwachsenen oftmals lernen könnten, findet das auch oder hat das auch bei Ihnen in der Familie zwischen den Geschwistern möglicherweise stattgefunden?
Ja, und also definitiv, und es ist auch nach wie vor eine ganz starke Verbindung, die die haben. Also sowohl der Nichtbehinderte als auch die anderen beiden mit Einschränkungen. Also ich sag mal so, der Gesunde, der beschwert sich zwar oft, ja so ungefähr, ihr habt für die viel mehr Zeit und ihr macht für die viel mehr, das kommt vor. Aber wenn es um die Wurst geht, also wenn die anderen beiden jetzt, sag mal, von anderen Kindern irgendwie geärgert werden oder wenn Eltern, was selbst wenn wir Eltern dann irgendwie mal ungerecht werden, dann stellt er sich auch vor die oder auch gegenseitig machen die das und sagen, jetzt lass ihn doch in Ruhe, er kann es nicht anders. Also die erinnern uns dann auch wieder so dran, ne? Jetzt Mama, lass ihn einfach, der braucht einfach Ruhe. Also die wissen sich selber auch gut zu nehmen und klar streiten die genauso wie andere, aber sie sind auch viel offener oder manchmal sagt sogar der eine, der Kleinere zum Größeren, ja gell, dieses Asperger ist echt scheiße. Also so die wissen dann schon, was Sache ist und können sich aber gut verstehen und ja, das ist manchmal ganz spannend, sagt er auch, ne? dieses Asperger ist echt ein Kack. Also hätten wir das nicht, dann wäre es viel leichter. So. Und dann kommen sie aber wieder raus und lachen vielleicht drüber und nehmen sich auch teilweise so ein bisschen auf den Arm gegenseitig. Das finde ich auch ganz süß. Die nehmen es ein bisschen mit Humor auch manchmal. Jetzt sind sie natürlich auch schon ein bisschen größer. Und dann sagt der eine auch, naja, du bist halt hier der Tollpatsch in der Familie und ich bin der, der an nichts denkt. Also die sind da wirklich ganz offen und ganz locker und bringen dadurch auch echt so eine gewisse Freude, Humor, Lustigkeit. Ich meine, wir Eltern haben es auch nicht anders gemacht tatsächlich. Wir nehmen die auch mal auf den Arm und also wir nehmen das nicht alles so super ernst und das haben die schon übernommen und so gehen die auch nach draußen. Also die sind auch draußen so, dass wenn dann irgendein anderes Kind einen ärgert, sich vorne hinstellen und sagen, lass ihn jetzt, er kann nichts dafür.
Ja, so. Also wenn ich das richtig verstehe, nicht nur aus Expertinnen, sondern tatsächlich auch aus betroffenen Sicht, ist das A und O in der Gesellschaft ein möglichst unverkrampfter Umgang, möglichst nicht sich abwenden, wenn in der Öffentlichkeit man Berührungspunkte hat, sondern im Zweifelsfall keine Angst haben, auch mal aktiv zu werden, mal jemanden anzusprechen, Eltern anzusprechen. Das ist sehr viel hilfreicher als das Abwenden und irgendwelche abschätzigen Blicke, Frau von Schönfeld. Das unterschreiben Sie so auch, oder?
100%. Und das, was Frau Buktay-Çolu gesagt hat und überhaupt, was Sie jetzt gesagt haben, ist eigentlich das große Credo für die Inklusion. Ja. Nämlich genau das ist es, worum es geht. Die Kinder werten nicht. Kinder haben ein ganz anderes Wertesystem. Für die Kinder ist wichtiger, ob jemand den Fußball trifft oder mit der Puppe schön spielt. Und als unsere Johanna geboren wurde und wir dem 3 Jahre älteren Vetter, der ein engeres Verhältnis hatte, versuchten klarzumachen, dass Johanna damals sagte, man noch behindert ist. Und er hörte nur, wie wir um sie herum, die Johanna ist behindert, das hörte er nur. Und er setzte sich steil in den Stuhl und sagte, was heißt das, Johanna ist behindert? Und daraufhin sagte ich, ja, weißt du, sie kann nicht so gut, sie wird nicht so gut lesen können und vielleicht nicht so gut schreiben, Klammer auf, kann sie alles heute, aber damals dachten wir das noch. Und dann sagte er, ach so, das ist ja wohl nicht schlimm. Ja, aber das war in unserem Wertesystem, war das total drin. Mhm. Und unsere Johanna hat 11 Jahre Inklusion hinter sich und danach, die trifft heute auf der Straße Mitschüler von damals irgendwo, die unterhalten sich 3 Minuten und gut ist. Inklusion heißt ja nicht, ich will, dass nur die Kinder ohne Behinderung oder die Menschen meine besten Freunde sind, sondern ich will den gleichen Umgang lernen. Und die eine ist Lehrerin geworden, geht dann selbstverständlich auch mal wieder in eine Inklusion, traut sich das einfach zu. Das, was Frau Buktay-Çolu gerade sagte, dass man sich die Sachen zutraut. Ja, man kann Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Also wenn man ihnen das vorlebt, so wie Sie das gerade so mit dem Humor geschildert haben, dann machen die Kinder das nach. Und bei unseren Kindern, ich habe ja auch 3, Johanna hat einen älteren Bruder und 2 jüngere Schwestern, natürlich hatten die auch ihre Bedürfnisse, das Thema. Vielleicht sprechen wir später ja nochmal drüber, ja, also Geschwister. Aber dieses, wir sind eine Familie, die gehört dazu. Und wir nehmen die eben auch mal inzwischen, ja, mit in die Disco vor Corona. Mhm. Und dann kommen die wieder und sagen, Mama, du glaubst gar nicht, das war echt cool. Die Leute kamen zu uns und haben gesagt, finde ich aber toll, dass du deine Schwester mit hier hinnimmst. Und die sieht schon deutlich anders aus. Die hat zum Beispiel keine Haare und so. Also das ist nicht so einfach, mit jemandem in die Disco zu gehen, wenn man selber eigentlich auf einen schicken Partner da ab aus ist. Und dann hat man jemanden bei sich, der ganz anders aussieht. Aber darum geht es eigentlich. Und dann kriegt man, die Kinder, was sie manchmal erzählt haben, die kriegen von Türhütern, haben die, oder von Mitbesuchern, haben die so tolle Reaktionen bekommen, weil sie einfach dabei waren und weil die anderen auch merken, boah, die tanzt hier sich einen ab, da können die anderen aber mal steif wie so rumstehen, was sie schon abgucken.
Ja, das sind ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr mutmachende Beobachtungen, von denen wir alle, denke ich mal, uns wünschen, ja, dass solche Beobachtungen auch zum Alltag in unserer Gesellschaft immer mehr dazugehören. Und das führt dann eben auch zu einer unverkrampfteren Umgehensweise mit dem Thema. Das ist jetzt eine gesellschaftliche, auch teilweise eine sehr persönliche Perspektive. Daneben gibt es ja aber, was wir zum Anfang unserer Folge ja schon mal kurz angerissen haben, auch die Frage, wie sehen konkrete Hilfen aus für Familie mit Kindern mit Behinderungen. Und da spielt natürlich eine Rolle auch unsere Sozialversicherung. Wir haben eine Krankenkasse und eine Pflegekasse, Andrea Schneider. Sie sind bei der KKH im Pflegebereich absolute Expertin, leiten ein Referat dort. Wie können sich denn Kranken- und Pflegekassen auch darauf einstellen, dass Familien mit Kindern mit Behinderungen einfach Normalität sind und trotzdem einen gewissen Unterstützungsbedarf benötigen?
Ja gut, die Antragsverfahren und die Leistungen sind ja bei der Pflegeversicherung, weil es eine Einheitsversicherung ist, gleich. Was wir für uns annehmen, ist einfach, dass wir auch mit den, gerade mit den Eltern ins Gespräch gehen wollen, weil wir verstehen müssen, worum geht es, was ist das Problem. Weil heute auch in Gutachtenverfahren, ich will jetzt gar nicht gegen den medizinischen Dienst votieren, auch dort arbeiten Menschen, die gewissenhaft ihren Job machen, aber es ist halt eben häufig dem Umstand geschuldet, dass auch solche Begutachtungen Momentaufnahmen sind und man häufig überhaupt nicht die Realität abbilden kann. Und Eltern natürlich, weil sie gefangen sind in der täglichen Situation, in dem täglichen Doing, Dinge, die vielleicht wichtig wären für so einen Gutachter, gar nicht beschreiben, weil das für sie inzwischen täglich Brot ist. Und das ist dann teilweise auch unsere Aufgabe, wo wir mit reingehen und sagen, okay, wie können wir das mit den Eltern auch besprechen? Wie können wir aufmerksam machen, dass auch solche Punkte wichtig sind?
Vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz auffächern. Wenn ich ein Kind mit Behinderung habe, dann steht mir, ähnlich wie einem alten Menschen, der pflegebedürftig ist, je nach Situation eine Pflegeleistung zu, beziehungsweise ein Pflegegrad. Das läuft dann wie? Ich wende mich als Vater, als Mutter, als Eltern an meine Kranken- beziehungsweise Pflegekasse.
Genau, korrekt, an die Pflegekasse und man würde dort entsprechend einen Antrag stellen auf Pflegeeinstufung. Und dann würde ja durch eine Begutachtung des medizinischen Dienstes der Pflegegrad ermittelt werden. Bei Kindern gibt es noch Besonderheiten, was jetzt das Einstiegsalter betrifft. Aber unabhängig davon gelten ja die gleichen Kriterien wie bei den Erwachsenen ja sonst auch.
Also da gibt es im Grunde genommen gar nicht so viel Unterschiede, was diese Pflegeeinstufung betrifft, sondern es wird immer geschaut, wie viel pflegende Unterstützung braucht der Mensch, in dem Fall dann das Kind, aufgrund einer Behinderung.
Genau, es geht ja nach dem Bedarf. Das hat sich ja verändert 2017. Es geht nicht nach Zeit und gewissen Kriterien, sondern es geht, weil das ist viel, viel schwieriger noch bei Kindern, sondern es geht wirklich um den Bedarf in gewissen Situationen. Und da ist es halt eben wichtig, dass man das auch sehr gut beschreiben kann.
Frau Bugdaj-Coglu, Sie sind ja Pflegeberaterin. Was sind denn so die größten Hürden, Herausforderungen oder Probleme, mit denen betroffene Familien zu kämpfen haben? Mögen Sie da ein bisschen aus Ihrem Alltag plaudern?
Fast alle Familien sind damit überfordert. Das fängt schon an, finde ich, dass Pflegebedürftigkeit und so Sachen wie Schwerbehindertenausweis etc., das wird sehr schlecht aufgeklärt, meiner Meinung nach, von Kinderärzten. Also da beginnt es eigentlich schon, dass man sich meistens selber irgendwie informieren muss. Also oft passiert es dann über irgendwelche Elterngruppen, Facebook, wo man dann nach dem bestimmten Krankheitsbild sucht und da irgendwann mal drauf stößt, oh hoppla, also vielleicht könnten wir auch einen Pflegegrad haben oder vielleicht könnten wir da Unterstützung kriegen. Ich finde, da beginnt schon einfach, dass die Ärzte viel, viel mehr aufklären müssten. Zumindest den Anstoß geben. Ne? Rufen Sie mal bei Ihrer Kasse an, fragen Sie da mal nach. Also das fehlt mir im Gegensatz zu den alten Leuten. Also alte will ich jetzt nicht, heißt nicht abwerten. Ne? Aber die ältere Generation, die dann schon vom Hausarzt mal so den Hinweis kriegt, na, gucken Sie doch mal, ob Sie Anspruch auf Pflegeleistungen haben. Das fehlt mir bei den Kindern sehr. Auch bei Fachärzten sogar, nicht nur die Kinderärzte. Und da beginnt's. Da muss man schon als Eltern anfangen, selber zu suchen. Was gibt's denn überhaupt? Was steht mir zu? Am einfachsten meistens wirklich über andere betroffene Eltern. Das stellt sich so raus, dass der Einstieg da meistens das Leichteste ist, über Selbsthilfegruppen, über Facebook-Gruppen, über Eltern, die ich kenne, Schule, was auch immer.
Was wir als KKH an Angeboten, auch an Informationsangeboten haben, Frau Schneider sagte das eben schon, das lässt sich übrigens auch dann nochmal nachlesen. Wir werden entsprechende Links in unsere Shownotes stellen. Also wer da Informationsbedarf hat, einfach in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge dann nachschauen. Da gibt es Broschüren, da gibt es ein breites Informationsangebot, weil genau das die Herausforderung auch aus der Sicht der KKH ist, die Frau Bogdaj-Coglu eben gerade angerissen hat. Frau von Schönfeld, so ein Informationsangebot, das ist schon wichtig für Eltern, oder?
Absolut. Also ich kann in allem immer nur Frau Bogdaj-Coglu zustimmen. Genauso ist es. Die Selbsthilfegruppen sind ganz wichtig. Ich wollte gerne noch einen kleinen Aspekt bringen zu dem, was Frau Schneider und auch Frau Bogdaj-Coglu gerade gesagt haben. Und das ist was rein Psychologisches bei der Begutachtung der Kinder. Also ich habe erlebt, dass ich Jahre nichts anderes tat, als meine Tochter fit zu machen und stolz zu sein, wenn sie einen Schritt ging und wenn dies besser war und wenn sie Fortschritte machte. Und ich habe Ergotherapie und Sprachtherapie und Schwimmen üben und auch weiß ich was alles gemacht, um dieses Kind zu fördern. Und dann kommt der medizinische Dienst und ich muss mein Kind schlecht reden. Ich muss mich hinsetzen und damals war das noch minutengenau aufschreiben, was dieses Kind nicht kann. Das war so schrecklich für mich, mir präsent zu machen. Boah, die kann das ja gar nicht. Und die kann das ja. Aber ich habe mich dauernd hochgehalten dadurch, dass ich gesagt habe, was sie schon alles kann.
Würden Sie sagen, dass das noch krasser ist oder noch schwieriger ist als bei älteren Leuten, die eine Pflegeeinstufung bekommen, ja, weil da kennt man das Phänomen ja auch. Dass,
ich erlebe das bei meiner Mutter gerade, genau. Ja. Meine Mutter, 90 Jahre, ja, die hat jetzt gerade einen Pflegegrad bekommen, ja, und ist leider, versteht manche Dinge nicht mehr so gut, ja. Da ist das auch, da sitzt sie dann daneben und sagt, ich kann das doch alles. Und dann blinzelt man ein bisschen und dann ist der Gutachter, hat ja schon eine Ahnung, dann wissen wir ja, wie das bei dir so. Und je nachdem, wie der Gutachter drauf ist, da stimme ich Frau Schneider absolut zu, da hat man sehr, sehr unterschiedliche Experten, die kommen und überprüfen, passiert Gutes. Wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber für mich selber war das so hart, dass ich damals hingehen musste und dann findet die Begutachtung, auch das so ein Punkt, noch mit in Gegenwart des Kindes statt. Das heißt, ich habe immer alles nur, boah, du kannst das so toll und du bist toll und was du alles machst, ja. Und jetzt sollte ich mit so einem Gutachter dauernd sagen, was sie alles nicht kann.
Wie ist denn das für Ihr Kind gewesen? Das habe ich mich nämlich eben auch gefragt. Man redet da ja, das ist vielleicht auch bei älteren Leuten auch ähnlich in der Pflegebegutachtung, aber man redet da ja über einen Menschen in dessen Gegenwart.
Ja, aber nicht über uns, ohne uns. Also die gehörten dazu, das ist auch richtig, aber ich habe mir eine eigene Sprache angewöhnt. Und ich habe immer, ehrlich gesagt, ob ich das durfte oder nicht, vorher den Gutachter mir beiseite genommen. Und habe gesagt, und eins sage ich Ihnen, also nachdem ich mir das selber klar wurde, was da mit mir los ist, ja, ich bin hier in einem totalen Konflikt. Und ich will jetzt nicht durch dieses Gespräch hier alles kaputt machen. So, also dieser psychologische Moment ist unabhängig von allem anderen nicht zu unterschätzen bei Eltern.
Frau Schneider, nicht
ich würde das, ich würde das gerade gerne auch mal ergänzen, Frau von Schönfeld. Ich finde das ganz wichtig, was Sie beschreiben. Und ja, bei älteren Menschen ist es einfach so, man beschreibt den Bedarf. Und der ältere Mensch, der sein Leben gelebt hat, der dabei ist, der aber vielleicht gar nicht zugeben möchte, dass er Hilfe braucht oder einen gewissen Bedarf hat, der wird immer sagen, brauche ich doch nicht, kann ich doch noch alles. Ne? Weil es ja in dem Moment eine Schwäche ist, die ich zugeben muss. Und da ist es auch die Hürde herauszufinden, wo ist der tatsächliche Bedarf. Und bei Kindern, finde ich, ist die Besonderheit, die Kinder haben ein Leben vor sich. Die haben ein ganz besonderes Leben vor sich und so wie Sie es ja beschreiben, Sie sind stolz darauf, was Johanna geschafft hat. Sie sind stolz darauf, was Johanna leisten kann. Ja, und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, was zum Beispiel mein Patenkind, die fährt bei den Special Olympics mit, fährt Radrennen. Da kann man stolz drauf sein. Unabhängig davon hat sie trotzdem einen Pflegegrad, weil sie gewisse Dinge nicht kann. Aber das ist ja genau die hohe Kunst, das auch zu beschreiben, weil das eine ist die Förderung, die man trotzdem hat, deswegen bleibt ja der Bedarf trotzdem da. Aber auch diese Menschen haben es ja trotzdem verdient, genauso wie Sie sagen, gefördert zu werden und auch gefordert zu werden, weil sie sind genauso ein Teil dieser Gesellschaft.
Aus Sicht einer Pflegeberaterin, Frau Bogdaj-Coglu, Sie nicken da auch kräftig und kennen diese Problemlagen, so wie ich das gerade sehe, auch entsprechend zur Genüge.
Ja, also genau das Thema, was die Frau Schneider auch gerade sagt, die Kinder haben die Zukunft noch vor sich. Und das macht so eine Pflegeberatung am Anfang oft zum einen sehr, sehr emotional, weil man will als Eltern, auch was die Frau Schönfeld sagt, man will diese schlechten Dinge ja nicht in den Vordergrund rücken. Man will ja die guten Sachen in den Vordergrund rücken. Im Gegensatz finde ich schon bei den alten Menschen, da kann man das doch eher annehmen. Die haben ein tolles Leben gehabt in der Regel, die haben ihre Sachen gemacht. Und bei Kindern am Anfang der Pflegeberatung stoße ich auch häufig auf dieses, verbaue ich meinem Kind damit was? Also das ist auch oft schon eine Riesenhürde am Anfang, den Eltern erstmal klar zu machen, nein. Also nein, sie verbauen ihm damit nichts. Sie können diesen Pflegegrad jederzeit wieder hergeben, wenn sie ihn nicht mehr brauchen. Oder er wird ihnen eh aberkannt, sollten sie ihn nicht mehr brauchen. Aber auch der Pflegegrad steht keinem Beruf im Weg oder keinem Lernen, keinem, auch mit dem Schwerbehindertenausweis das Gleiche. Viele Eltern haben erstmal eine Riesenangst, dass sie da der Zukunft irgendwo im Weg stehen könnten.
Ja, aber da ist ja auch was dran. Also so ganz, ich kann die Sorge der Eltern verstehen. Denn wir sprechen jetzt hier zwar über Pflegeversicherung, aber für Menschen mit Behinderung, egal welchen Alters, läuft daneben ja die Eingliederungshilfe. Das heißt, das ist, da kommen wir vielleicht nachher drüber, die große Herausforderung für Familien mit Behinderten, mit Angehörigen mit Behinderung, ist es, dass sie so viele Leistungsträger da haben und über dieses Dickicht, Frau Bogdaj-Coglu hat es vorhin den Dschungel genannt, gar nicht durchkommen. Das ist das eine, aber wenn ich zugebe, dass mein Kind eine Einschränkung hat, vielleicht kommt es dann nicht in die richtige Schule. Und wenn es einen Pflegegrad hat, der will aber später mal Beamter werden, ja, also egal wie, dann ist das ja doch ein Nachteil. Also diese Sorgen sind ja nicht komplett unberechtigt. Man muss versuchen zu sagen, ja, jetzt tun Sie Ihrem Kind aber das Beste damit, wenn Sie ihm all diese Möglichkeiten eröffnen, die Sie hier und diese Leistungen, die Ihnen damit das Leben leichter machen. Ja. Aber angesichts dieser Breite ich will es jetzt nicht ansprechen, aber Möglichkeiten der Unterstützung, dieses Dickichts und nicht wissend, was ist denn, wenn ich A hier gegriffen habe, kommt mir das nachher doch, wenn ich es bei der Schule anmelde und dann muss ich zum Gesundheitsamt und muss eine Schuleingangsuntersuchung machen. Und ich habe nicht das Glück, in Nordrhein-Westfalen zu wohnen, wo ich einen Rechtsanspruch auf einen inklusiven Schulplatz habe, sondern in einem anderen Bundesland. Vielleicht sagen die mir dann, dein Kind nehmen wir gar nicht, weil ich das bis dahin gar nicht vielleicht offenlegen wollte. Also das ist schon ein Dilemma, in dem Eltern sich befinden, das nicht so einfach also würde ich jetzt sagen, ich habe aber nicht diese Beratungssituation, die Sie haben,
Frau Bogdaj-Coglu. Wenn wir jetzt von diesem Dickicht sprechen und von dieser Breite an unterschiedlichen Leistungsansprüchen auch und an rechtlichen
Leistungsträgern,
dann können wir natürlich hier und jetzt an dieser Stelle nicht eine intensive Beratung im Detail machen. Deswegen würde mich lediglich interessieren, auch als Nutzen für Hörerinnen und Hörer, wo sind denn zentrale Stellen, an die ich mich wenden kann, um da so ein bisschen anfänglich Licht in diesen Dschungel zu bringen? Wir haben eben schon gehört oder sprechen ja auch immer mal wieder drüber, Kranken- und Pflegekasse, im Idealfall die KKH oder eben die entsprechende Kranken- und Pflegekasse, kann da schon eine Menge Unterstützung liefern, aber es scheinen ja noch ganz andere Beteiligte zu sein. An wen kann ich mich als betroffene Familie noch wenden?
Es gibt nicht diesen einen Ansprechpartner und das ist unser ganz großes Problem als Familie mit Kindern, mit Behinderung, vor allem wenn die klein sind. Ich meine, kleine Kinder, das ist ja sowieso so viel Arbeit. Frau Bogdaj-Coglu hat es vorhin gesagt, das sind die Selbsthilfegruppen. Als unsere Tochter geboren wurde, haben wir uns der Lebenshilfe angeschlossen und dann haben wir gemerkt, die war aber nicht besonders bei uns damals inklusiv aufgestellt. Und das führte dazu, dass wir eigentlich einen eigenen Inklusionsverband und in Nordrhein-Westfalen und bundesweit gibt es eben gemeinsam Leben lernen. Das ist ein ganz großer Elternverband. Es sind immer die Eltern, die den anderen Eltern helfen über diese Selbsthilfevereine. Und die sagen einem, achten Sie auf das. Und die nehmen einen dann auch ein bisschen, begleiten einem. Und da kann man immer wieder wieder hingehen und im allerbesten Fall, dafür würde ich jetzt gerne mal werben, wird man da selber aktiv, weil nämlich der Nachwuchs nicht besonders dick gestreut ist, um dann wieder den nächsten Eltern zu helfen. Es verändert sich ja. Aber das ist unser als Eltern ein ganz großes Thema. Es gibt nicht den Ansprechpartner. Und die Behindertenbeauftragten der Kommunen sind häufig, haben mehr den Blick auf die Älteren. Das wird sich vielleicht ändern irgendwann mal, aber im Prinzip haben die mehr so den Blick auf andere Themen. Und dann gibt es, Sie haben das ja eben, Frau Buchdeitschulow, völlig richtig gesagt, dann gibt es die Autismusambulanz, dann gibt es die Asperger-Autismus-Ambulanz, dann gibt es den Down-Syndrom-Verein. Aber es sind immer alles verschiedene. Und das macht es so anstrengend, das Leben.
Frau Buchdeitschulow, Sie können auch das bestätigen. Das ist ja manchmal erschreckend, dass wir so eine große Einigkeit haben. Aber die Grundprobleme scheinen eben wirklich alle Betroffenen ganz ähnlich zu bewerten. Umgekehrt, Frau Buchdeitschulow, sind Sie ja auch auf der beratenden Seite tätig. Das heißt, Sie sind ja selber quasi eine Art zentrale Ansprechstelle. Wie gelingt Ihnen denn das aus dieser Perspektive sozusagen Familienorientierung zu geben?
Ja, genau, das ist super spannend und genau was Frau Schönfeld sagt, es gibt nicht diese eine Anlaufstelle. Ich meine, es gibt das Jugendamt, es gibt die Schule, es gibt die Pflegekasse, es sind 10 verschiedene Ansprechpartner. Und genau das hat mich ja damals eigentlich dazu bewogen, mich selbstständig zu machen, genau in dem Bereich. Weil ich habe zum einen alles selber durchgemacht, ich habe schon viel Netzwerkarbeit gemacht, viel Kontaktpflege und kenne so die entsprechenden Anlaufstellen, zumindest grob. Na, ich kann zumindest am Anfang der Pflegeberatung schon mal einen groben Überblick geben, was kommt jetzt auf Sie zu, was steht Ihnen zu, was können Sie, müssen Sie aber nicht. Also deswegen, das macht die Pflegeberatung bei Kindern auch so speziell und so interessant, dass man da eben nicht nur über Pflegeversicherung spricht, sondern auch über das Jugendhilfegesetz, über das Einglied, über die Eingliederungshilfe, über Selbsthilfegruppen, über Kompetenzgruppen. Das ist so ein Riesenfeld, wo es eben häufig nicht, also wo häufig die Pflegeversicherung an sich sogar der kleinere Teil ist.
Das heißt also, es ist ganz schwer, zentrale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu finden. Vielleicht an der Stelle das Angebot. Wir haben jetzt hier 3 Expertinnen zu diesem Thema versammelt. Und wer da Fragen hat, Kontaktmöglichkeiten, werden wir ebenfalls in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge dann verlinken. Also wenn es Nachfragen gibt, da kümmern wir uns drum. Da kümmert sich auch die KKH drum. Frau Schneider ist ja dort auch entsprechend in diesem Thema unterwegs. Insofern ist das eine von vielen Möglichkeiten. Aber natürlich können wir nicht das Problem ganz generell lösen, dass es da eben einen Wust von Zuständigkeiten gibt. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen inhaltlichen Thema. Wir haben schon viel über Kinder und Jugendliche mit Behinderung gesprochen. Das hat natürlich auch Auswirkungen, so eine Lebenssituation, auf Eltern von Kindern mit Behinderungen. Und da ist es ja so, dass die Belastung sicherlich, so kann ich mir das vorstellen, immens hoch ist im Alltag. Es gibt aber auch Entlastungsmöglichkeiten für Eltern. Frau Schneider von der KKH, als Pflegekasse gibt es auf bestimmte Entlastungsleistungen Rechtsansprüche, richtig?
Ja, natürlich. Also zum Beispiel der Entlastungsbetrag in der Unterstützung, der ist zwar sicherlich nicht sehr hoch, bis zu 125 Euro im Monat, aber natürlich können solche Ansprüche genutzt werden, um sich Unterstützung zu holen und Freiräume zu schaffen. Aber natürlich auch viele andere Dinge wie Familienpflege oder wir haben auch Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen, weil vielleicht auch an die restliche Familie gedacht werden muss. Das Angebot ist vielschichtig, aber man muss immer gucken, wo liegt der eigene Bedarf und was braucht die Familie in dem Moment tatsächlich.
Also man kennt das ja, glaube ich, wenn man sozusagen für jemanden, der pflegebedürftig ist, zuständig ist oder da auch die Pflege mit übernimmt, dass man dann meinetwegen auch irgendwann mal wirklich dringend urlaubsreif ist. Und Ich glaube, solche Auszeiten, kann ich mir vorstellen, sind gerade für Eltern, die da so eine doch besondere Belastung haben, notwendig. Das heißt, da gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, während einer Urlaubszeit wenn das Kind aus welchen Gründen auch immer dann nicht mitkommt, da auch eine Verhinderungspflege zu engagieren. Und das ist dann etwas, was auch im Rahmen der Pflegekasse abgegolten wird, richtig?
Ja, korrekt.
Kurzes, knappes Ja, hört sich positiv an. Frau von Schönfeld, sind solche Leistungen bei Ihnen auch angekommen?
Haben ja, Sie wir auch haben die nicht genutzt, weil ich sage einfach, dass für mich fast zu schwierig war, mir vorzustellen, dass für die eine Woche, die ich mit meinem Mann mal weg wollte, jemand Johanna übernehmen musste, der sie gar nicht kannte. Aber es ist trotzdem, ich kenne aber andere Familien, die haben das besser hingekriegt als wir. Also für mich war das damals einfach nicht so leicht. Ich wollte ein kleines bisschen noch werben für den von Frau Schneider genannten Entlastungsbeitrag von 125 Euro. Das ist wenig, klingt wenig. Und das ist bundeslandweit verschieden, das ist föderal. Nordrhein-Westfalen, immer ein großes Bundesland, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Niedersachsen ist, erlaubt das im Wege einer Nachbarschaft. Hilfe. Das heißt, wir haben eigentlich diese tolle Situation, dass man jemanden finden kann. Er darf nicht blutsverwandt sein mit dem Kind in erster oder zweiter Linie, glaube ich. Aber die Freundin, die Mitschülerin einer älteren Schwester oder eines älteren Bruders, und die müssen einen kurzen, so eine kleine Ausbildung machen. Das sind aber nur 3 oder 4 Stunden kostenlos bei Krankenhäusern oder was, kriegen dann ein Zertifikat, so ist es in NRW, und können dann diese Kinder, die Familien unterstützen. Und das ist zum Beispiel, wenn man 125 Euro hat, da gilt kein Mindestlohn, da gelten vor allem nicht die hohen Pflegesätze, die die Pflegekassen von über 30 Euro, manchmal 50 Euro berechnen. Da kommt man mit 125 Euro ja nicht weiter. Aber wenn man einem Babysitter 15 Euro gibt, damit man abends ins Kino gehen kann, und das wird refinanziert, ist das schon mal was. Also da wollte ich für werben, weil das ich in letzter Zeit merke, dass das vielen Eltern bei denen ich dafür geworben habe, ganz, ganz toll hilft.
Frau von Schönfeld, Sie sprechen mir da richtig aus der Seele. Und ja, das ist in NRW, in Nordrhein-Westfalen, ist das, das ist ein Vorbildland in dem Moment. Und wir müssen es einfach sagen, es gibt leider in den anderen Bundesländern unterschiedliche Regelungen, unterschiedliche Ministerbeschlüsse, die uns hier als bundesunmittelbare Kasse wirklich die Handschellen anlegen, weil das auch von der Aufsicht geprüft wird. Was da Angehörige oder auch im entfernteren Sinne auch Nachbarn, Freunde erbringen müssen, um an diese Leistung zu kommen. Es ist unglaublich. Und unser Votum und unser Wunsch ist natürlich, dass die Bundesregierung, das BMG, hier mal für eine Einheitlichkeit wirbt, das nicht mehr den einzelnen Ministern überlässt, sondern wirklich diese Leistung so öffnet, dass es für alle gleichermaßen nutzbar und auch brauchbar ist. Insofern sprechen Sie mir da aus der Seele, weil wir finden das fantastisch, weil wir haben zum Beispiel auch einen Online-Pflegekurs, unseren Pflegecoach, und den zum Beispiel, den können Sie auch nehmen. Sie laufen den durch. Das heißt, Sie können das digital gerade zu Zeiten von Corona wirklich gut nutzen, und Sie bekommen am Ende das Zertifikat, um das halt eben auch entsprechend vorweisen zu können. Also schneller kommt man ja gar nicht da dran, ne? Und muss sich ja noch nicht mal jetzt wegen unter Corona-Bedingungen jetzt vielleicht wirklich in ein Klinikum begeben oder an eine andere Institution, um diesen Kurs, wie Sie ihn ja beschrieben haben, auch zu absolvieren. Ne? Also das gibt es ja inzwischen auch online. Also von daher rennen Sie da bei mir offene Türen ein. Also von mir aus lassen Sie uns gerne zu Herrn Spahn gehen und dafür werben. Ich bin dabei.
Ja, zu meinem größten Neujahrsvergnügen hat ja auch gezählt, dass es jetzt auch in Bayern möglich ist seit 1.1.
Da sind ja schon mal 2 große Bundesländer. Ja. Ist doch schon mal klasse.
Ja, wir haben nur hier in Bayern noch das Problem, dass es tatsächlich noch kein Angebot gibt zur Ausbildung von diesen 8 Stunden. Hier
müssen dann machen Sie den Online-Kurs bei der
KKH.
KKH, genau. Das ist... ich habe mich nämlich ehrlich gesagt, weil ich das auch suchte für jemanden in Bonn, rumtelefoniert und tatsächlich auch so einen Online-Kurs gefunden bei irgendeiner Arbeiterwohlfahrt oder sonst was.
Ja, und ich meine, ich kann es ja nur nochmal betonen. Das ist ja ein Pflegekurs, der ist ja kostenfrei für den Teilnehmer. Das heißt, also da kann wirklich jeder, der muss nicht KKH-versichert sein, kann daran teilnehmen und kann dadurch natürlich das Zertifikat erwerben. Weil wir als Pflegekasse verpflichtet sind, derartige Kurse anzubieten, und wir müssen ja mit der Zeit gehen. Es macht ja keinen Sinn, an Kursen festzuhalten, die man jede Woche Dienstag von 17 bis 19 Uhr besucht, sondern da muss man mit der Zeit gehen, das Ganze auch digital haben. Und da haben wir ganz tolle Themen auch im Angebot. Und unter anderem, wie gesagt, kann man sich dadurch auch das Zertifikat erwerben. Und
das können Sie ja auch in den Showroom stellen. Das ist bestimmt
genau, für genau. Also von daher,
nee, ja, absolut. Das finde ich ein großartiges Angebot. Das ist super toll.
Ist da ja, also auch wirklich, eine Frage? Ich habe mir zu diesem Thema die Finger wund gewählt, ja, um irgendjemanden zu finden, der das anbietet. Also bitteschön.
Ja. Eine Frage habe ich dazu noch. Die hier im bayerischen Beschluss steht, da müssen auch irgendwie 3 Stunden Hauswirtschaftsfortbildung mit drin sein. Also was ja gerade bei der Betreuung von Kindern wirklich ein bisschen lachhaft ist, aber es steht halt so drin. Ist es da bei Ihrem Kurs auch mit drin?
Das müsste ich nochmal nachschauen. Also normalerweise ist das ja schon ein sehr umfassender Kurs, auf was man zurückgreifen muss. Aber prüfen wir gerne nochmal nach und zur Not lassen wir gerne auch sowas nochmal mit ergänzen. Und schauen uns das gerne an.
Und wie gesagt, entsprechende Informationen gerne auch in den Shownotes dann nachzulesen oder auf kkh.de/pflege. Da haben wir dann auch verschiedene Informationsangebote, die man sich nochmal in Ruhe angucken kann. Wir haben jetzt ja schon eine Menge gelernt, auch über rechtliche Rahmenbedingungen. Es gibt neben der Pflegekasse auch viele andere Träger. Es gibt viele andere Leistungen auch außerhalb der Pflegeversicherung, wie die Eingliederungshilfe, eine Schulbegleitung. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir an der Stelle darüber noch weiter diskutieren würden. Ich möchte gern nochmal den Schwenk machen zu einem letzten inhaltlich, wie ich finde, sehr interessanten Thema, nämlich der Frage, was passiert, wenn Kinder mit Behinderungen zu Jugendlichen mit Behinderungen und irgendwann zu Erwachsenen mit Behinderungen werden? Also das Stichwort, Kinder möchten irgendwann Flügge werden und das betrifft, glaube ich, alle Kinder und Jugendlichen. Alle Kinder und Jugendliche kommen in die Pubertät, ob sie nun eine Behinderung zusätzlich haben oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Lebensphase für Familien auch einige besondere Herausforderungen gibt, um Kinder dann doch in ein selbstständiges Leben so weit wie möglich zu entlassen. Frau von Schönfeld, diesen Prozess haben Sie ja mit Ihrer Tochter durchlebt.
Ja, den haben wir durchlebt. Also das ist natürlich aber die Themen bleiben eigentlich gleich. Also es ist, als Sie das jetzt gerade sagten, habe ich gedacht, was hat sich denn da jetzt eigentlich in dieser Zeit wirklich so verändert? Im Familienbereich verändert es sich vielleicht ein wenig, wenn es nicht mehr alles kleine Kinder sind. Wenn man Geschwisterkinder hat und die eine bleibt eben doch deutlich sichtbar, kommt nicht so mit den anderen in den Fähigkeiten, die anderen entwickeln. Da könnte das so sein. Es gibt pubertäre Situationen, wo das, ich komme wieder, Thema Geschwisterkinder, für die Geschwisterkinder nicht immer leicht ist. Das haben wir auch erlebt und zwar sehr unterschiedlich bei verschiedenen unserer Kinder, wie sie damit, also mit der Schwester dann umgegangen sind. Aber wenn man dann hat man ja mal wieder so eine gewisse Ruhephase. Also wenn die Kinder in der Grundschule sind, hat man eine kleine, wenn sie dann da endlich drin sind, dann gehen sie in die weiterführenden Schulen. Dann stellen sich die Fragen aber gar nicht so sehr mit dem Alter, es sei denn, es kommen Verschärfungen in pflegerischer Hinsicht dazu. Dann kann es natürlich sein, dass es da Probleme gibt. Aber dann gibt es nochmal wieder den Einschnitt, wenn Schule dem Ende naht. Wie gehe ich denn jetzt über? Denn da stellen sich 2 Fragen. Die eine ist, wie gehe ich weiter in meinen Beruf und wie gehe ich weiter in mein Wohnen? Also was will ich da? Und Beruf ist jetzt hier die Krankenkasse nicht der richtige, denke ich jetzt mal, Ansprechpartner. Da kommen dann ja neue Partner wie Arbeitsagentur, Werkstätten und sowas ins Boot. Aber wenn es dann um das Thema Wohnen geht, denn genau wie Sie sagen, Kinder und Menschen mit Behinderung haben die gleiche oder fast immer eine sehr vergleichbare emotionale Lage wie alle Gleichaltrigen. Und wenn ein 18-Jähriger ausziehen will, dann will auch ein 18-Jähriger mit Behinderung ausziehen, spätestens dann, wenn die Geschwister ausziehen.
Also ich kann mir durchaus ja auch vorstellen, dass es eben da gar nicht so viele Unterschiede gibt, was ja wiederum auch unserem gemeinsamen Bild, was wir hier ja heute schon besprochen haben, entspricht, dass man letztendlich unverkrampft mit Kindern und jungen Menschen umgehen sollte, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, ist da durchaus ja auch zweitrangig. Und wenn Kinder flügge werden, dann werden sie flügge. Was mich nur interessieren würde, es ist ja wahrscheinlich, ich bin noch nicht in der Situation, aber wenn ich ganz ehrlich und persönlich bin, habe ich davor auch ein bisschen Sorge. Es ist ja wahrscheinlich nicht leicht anzuerkennen, wenn Kinder irgendwann aus dem Haus raus wollen und rausgehen. Das ist ein Abnabelungsprozess, ja, den hat man sich vielleicht als Vater mit wenig Schlaf oder wenig Freizeit viele Jahre gewünscht.
Immer gesehnt.
Und wenn es dann soweit ist, sehe ich mich schon mit so einem Lonely-Nest-Syndrom hier sitzen und meinen Töchtern irgendwie auch ein bisschen hinterher trauern. Ist das emotional vergleichbar mit der Situation, wenn man ein Kind, was ja auch als Eltern einem irgendwie so oder so, aber gerade auch mit einer Behinderung sehr schutzbedürftig vorkommt, fällt einem das dann besonders schwer? Oder
also,
ist es?
Das ist total, also ich bin ja sehr ehrlich, das ist total gespalten. Mhm. Also ich komme mal mit dem, was nicht so gut überkommt. Einerseits sehnt man sich danach, ein bisschen Ruhe zu kriegen. Also einerseits hat man 30 Jahre oder 25 Jahre oder so immer um dieses Thema mitgekreist im Leben, hat unheimliche Anstrengungen und die Vorstellung, das Kind ist gut betreut in einer Wohngemeinschaft und man hat endlich mal frei. Man muss nicht überlegen, wen brauche ich morgen Abend, wenn ich ins Kino gehen will und kann ich übers Wochenende einfach mal spontan jemanden besuchen. Also einerseits sehnt man sich danach, gleichzeitig hat man sofort ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, boah, ist das Kind dann da auch genauso gut aufgehoben. Also dieser Konflikt bleibt den kann einem auch niemand wegnehmen. Also unsere Tochter, die vor 3 Jahren wirklich mit großer, oder 2 Jahren, ich weiß schon gar nicht genau, in dieses betreute Wohnen gezogen ist, das hakt und das geht super. Also das ist wie im wirklichen Leben. Ja, seit Corona fahre ich die jetzt jeden Morgen wieder, damit sie nicht mit dem ÖPNV zu ihrer Arbeitsstelle fahren muss. Ja, also schon bin ich wieder im Dienst. Ich war heilfroh, dass ich erst um 7 in letzter Zeit aufstehen muss. Jetzt stehe ich wieder um 6 auf.
Mhm. Und das im Winter, wo es
ja, genau, so wo es dunkel ist. So, ich will nur sagen, mit einem Kind mit Einschränkungen, das bleibt, solange wir, ich denke, Frau Bugdaj-Colu, das glauben Sie auch, solange wir bei Kräften und bei Sinnen sind, bleibt das unsere Aufgabe. Und immer wieder in anderen Dingen. Mhm. Und das ist einfach so. Aber man kann zu dem Wohnen, das will ich jetzt nur, da gibt es eben wirklich viel, da gibt es gerade aus der Pflegeversicherung eine Menge Hilfen. Also das ist, kann man, das hilft einem auch und das nimmt man dann auch gerne in Anspruch. Aber ich komme ja ein bisschen auch von dieser psychologischen Seite, so wie das bei medizinischen Gutachten, beim Loslassen ist. Bei meinen anderen erwachsenen Kindern, die in ihren Berufen sind, die gute Berufe haben, die nette Partner haben, das ist mir einfach leichter. Oder da kann ich auch sagen, ja gut, das ist eben jetzt deren Leben. Wenn die Sachen machen, die ich überhaupt nicht gut finde, passiert nämlich auch, dann ist das eben so.
Aber genau das, Frau Schönfeld, wie Sie es beschreiben, wenn eins Ihrer gesunden Kinder Sie um Hilfe bitten würde, dann würden Sie wahrscheinlich genauso auch morgens aufstehen und gewisse Dinge tun, weil das macht man als Elternteil. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das fand ich eben gerade so beeindruckend, wie Sie es nochmal beschrieben haben, dieser Zwiespalt, den man hat. Und ich glaube, man mag an gewisse Dinge gar nicht auch im Lauf der Zeit denken. Aber was uns zum Beispiel auch bewegt oder was wir als wichtig empfinden, ist, wie kann man als Elternteil auch lernen, wirklich ein Stück weit loszulassen, auch gerade den Menschen, den eigenen Kindern mit Behinderung wirklich auch den Freiraum zu geben, sich auszuprobieren, Dinge zu tun und auf der anderen Seite aber auch mal selber zu schauen, weil wir müssen ja weiter gucken. Ne? Wir sind ja meistens in dem Jetzt und Hier. Und wenn wir da mal drauf gucken, was passiert dann zum Beispiel mit Ihrer Tochter Johanna, wenn sie mal nicht mehr sein sollte. Also was stellt man sich auch vor? Was muss man eigentlich auch für die Zukunft annehmen, um dann zu sagen, ja, das ist mir nicht egal, was mit meinem Kind passiert, sondern was muss ich gegebenenfalls regeln? Und das ist, glaube ich, heute auch in unserer Gesellschaft eine enorme Hürde, weil da keiner dran denken mag.
Frühzeitig. Frau Bugdaj-Colu, Haben Sie schon so einen Abnabelungsprozess hinter sich oder steht der noch bevor? Wie blicken Sie auf dieses Thema?
Ja, uns wird der noch dreimal bevorstehen, möglicherweise. Habe ich noch ein bisschen Zeit, hoffentlich. Ich fürchte mich auch ein bisschen davor. Aber auf der anderen Seite, wie Frau von Schönfeld sagt, ich denke auch manchmal, mein Gott, wird das schön sein, wenn ich das Haus einfach für mich habe. Also in Ruhe und kein Schrei. Aber klar fürchtet man sich auch ein bisschen davor. Aber ich hatte jetzt gerade erst in der Beratung ein sehr gutes Beispiel dafür, was Frau Schneider gerade gesagt hat. Als Eltern wirklich immer wieder dran zu bleiben, auch wenn das Kind eine Behinderung oder eine Einschränkung hat, trotzdem loszulassen. Immer wieder mal auch an sich selbst zu denken. Das finde ich furchtbar wichtig. Und das auch schon bevor die jugendlich werden. Also das versuche ich meinen Eltern in der Beratung auch immer mitzugeben. Nutzen Sie die Verhinderungspflege, nutzen Sie die Entlastungsleistung, beginnen Sie zumindest schon mal mit diesem Abgeben. Also weil damit tun sich Eltern sowieso schwer, also brauchen wir nicht reden, aber wenn das Kind auch noch Besonderheiten hat, tut man sich extrem schwer, weil man immer denkt, ah, schafft der andere das überhaupt und kriegt der das so gut hin wie ich und fühlt das Kind sich dann wohl. Also man ist da total... Das mache ich doch besser selber.
Genauso ist es, genauso ist es. Ja. Das ist, also wir haben das auch bei uns angefangen nach der Geburt des vierten Kindes, die mich körperlich einfach irgendwie überfordert hat. Da war ich einfach in 7 Jahren 4 Kinder, da war ich irgendwie alle. Und nur wegen dieses Kindes haben wir dann angefangen und sind einmal 2 Wochen alleine in Ferien gefahren, weil es einfach nicht mehr ging. Boah, das war so schön. Und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Das war ganz komisch. Das ich war weg. Genau. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte das gut organisiert. Ja. Aber es war so herrlich. Und dann haben wir das nicht jedes Jahr und auch nicht immer 2 Wochen, aber wir haben in regelmäßigen Abständen das für uns gemacht. Und wenn man da Eltern ermutigen kann, und da ist ihre Verhinderungspflege sicher, ich habe mich auf die damals nicht verlassen wollen, aber das sind gute Aspekte. Und der Gedanke, den Sie eben hatten, wir machen Geschwister-Workshops, gibt's ganz viele Angebote. Das Thema der Schattenkinder ist ein Thema, was man, wenn man googelt, ganz viel zu findet. Das sind immer die Geschwisterkinder. Aber was mit Paaren passiert? Es ist ja nicht so, dass Ehen es bekommt, wenn ein Kind mit Einschränkung geboren wird. Das kann ein Paar zusammenschweißen. Das kann, aber sehr häufig tut es das nicht.
Und häufig also wird aus Eltern dann eher Arbeitskollegen, so habe ich es oft erlebt.
Auch das, man ja, das merken mein Mann und ich jetzt plötzlich, wo die Kinder weg sind, dass wir sagen, boah, ist ja sehr komisch, es gibt uns, ich sage immer, es lohnt sich doch nicht für dich zu kochen, für 2 Personen koche ich doch nicht. Ich habe immer für 6 gekocht, mindestens, da waren immer noch Freunde dabei. Ja. Und jetzt, ja, aber das ist wirklich so ein Thema, dass man sich als Paar verliert. Dass man nicht nur Arbeitskollege, dass man nicht nur Teiler, wenn der nach Hause ist, kann ich zum Sport oder sonst was, sondern dass man nochmal erlebt, warum man eigentlich zusammengekommen ist. Das ist wirklich toll.
Toll, aber ich hatte im Moment, bin ich kurz zusammengezuckt, sich als Paar verlieren. Wenn wir jetzt so langsam Richtung Ende der Sendung damit beenden, das fände ich ja nahezu deprimierend. Deswegen nochmal ganz kurz, was gibt es denn jetzt auch ganz praktisch gesagt für Möglichkeiten, auf die man dann achten sollte? Frau Bogdan-Coglu, Sie haben eben schon gesagt, immer wieder sich auch schon mal frühzeitig mit dem Gedanken beschäftigen, auch was für sich zu tun. Das gilt sicherlich dann eben auch für eine Partnerschaft, dass man auch auf sich Acht gibt. Ich kann mir vorstellen, das ist leichter gesagt als getan, ob Kinder mit oder ohne Behinderung, jeder, der Kinder hat oder jeder, der sich in so einem Umfeld bewegt, weiß, dass das immer eine große Herausforderung ist. Insofern, ja, möchte ich irgendwem ein positives Schlusswort ermöglichen. Wer sieht sich dazu bemüßigt, diese Diskussion jetzt nochmal mit einer positiven Perspektive, dass ein Leben mit Kindern und auch mit Kindern mit Behinderungen einfach sehr bereichernd auch sein kann und dass die Herausforderungen zu meistern sind, dass das eben funktioniert?
Also ein Schlusswort will ich nicht machen, aber ich habe ja, ich habe 4 Kinder und ich bin immer noch verheiratet seit 35 Jahren. Und ich blicke auf ein gutes Leben zurück im Moment. Ein sicher anderes Leben, als wir gestartet sind, habe ich bestimmt was anderes gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mich ehrenamtlich bei gemeinsamen Leben und Lernen und Inklusion beschäftige. Ich habe immer gedacht, das machst du entweder in der Pfarre oder weiß ich, Kunst oder keine Ahnung. Aber das Leben ist auch in einer besonderen Weise reich geworden. Wir haben wirklich wunderbare Lebensbegleiter als echte Freunde, als gute Bekannte, als Unterstützer gehabt und innerhalb der Familie, das hat Frau Buchdeit-Schulle vorhin, finde ich, eigentlich ganz besonders schön beschrieben mit ihren Jungs, das ist ein tolles Miteinander. Als unsere Tochter jetzt 30 war und unter Corona nichts ging und sie seit einem Jahr über diesen 30. Geburtstag, wo sie unsere halbe Stadt einladen wollte, nachgedacht hat, sind die Geschwister eingesprungen. Die sind erstmal für sich in Quarantäne gegangen, haben sich dann testen lassen, damit sie mit dieser Schwester diesen Geburtstag feiern konnten in Berlin. Also da war nichts geschlossen, das ging alles noch legal, ja. Und die haben einen Tag mit der da gestaltet, mit Luftballons und Brandenburger Tor und abends gekocht für die. Und es war so herzerwärmend. Und Johanna sagte, euch, also ihren Vater und mich, ihr könnt mich da hinfahren, aber dabei sollt ihr nicht sein. Also das war so schön zu sehen, sodass ich wirklich, das ist wirklich kein Schlusswort, aber es ist ein Leben mit Behinderten, mit einem Kind mit Behinderung ist anders. Aber es ist auch ein gutes Leben. Also ich würde heute sagen, mein Leben ist bis heute ein gutes Leben gewesen.
Ja, Frau Buchdeit-Çoğlu, da ist es schwer noch zu ergänzen. Aber Frau von Schönfeld wollte ja nicht das Schlusswort haben. Insofern Feuer absolut frei.
Absolut, da ist die Latte jetzt mega hoch. Jetzt muss ich überlegen, was ich sage. Also nein, ich kann auch bloß sagen, aus persönlicher Erfahrung und auch aus beruflicher Erfahrung, die ich jetzt über Jahre habe, man kann sein Leben auch mit Kindern mit Behinderungen super gestalten. Man hat Möglichkeiten, unter anderem durch die Pflegeversicherung, unter anderem durch Hilfen, die einem zustehen, sein Leben trotzdem so zu gestalten, wie man es möchte. Also man hat Einschränkungen, gewisse, man kann sich das Leben trotzdem wunderschön machen, muss vielleicht manchmal andere Wege gehen und Dinge akzeptieren, die so sind, wie sie sind. Aber das muss jeder letzten Endes. Ne? Jeder hat so seine Päckchen, auch ohne besondere Kinder. Ich denke, man kann das Leben sich schön machen. Man sucht sich die richtigen Menschen. Und wie Frau von Schönfeld sagt, man trifft im Laufe der Jahre auf so viele tolle Begleiter, Unterstützer, Menschen, Zusammenhalt. Es ist einfach auch wirklich sehr, sehr bereichernd, sich in diesem Feld zu bewegen. Ja.
Also ich wollte jetzt auch kein Schlusswort halten, aber ein Spruch, deswegen hatte ich an meine Säule geschaut, aber ich hatte ein Bild davon und zwar ist das ein Spruch von Richard von Weizsäcker. Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Und insofern ist das für mich immer etwas, wo ich sage, ja, wie offen sollte man auch Menschen mit Behinderungen begegnen, weil sie sind nämlich ein Teil unserer Gesellschaft und das, was ich heute habe, kann mir morgen genauso passieren.
Das lassen wir mal als wirkliches Schlusswort gerne so stehen. Ich denke, wir haben in der vergangenen Stunde ganz gut miteinander besprochen, dass das Leben generell eine Herausforderung sein kann, dass es das aber auch mit Kindern und auch mit Kindern mit Behinderungen ist, dass es umgekehrt neben einigen Schattenseiten auch viele Sonnenseiten gibt, viele kreative Möglichkeiten, sein Leben als betroffene Familie zu gestalten, dass es daneben auch eine Pflegekasse gibt, die bei rechtlichen Rahmenbedingungen und bei der Finanzierung von bestimmten Leistungsansprüchen zur Seite steht, dass es diese Pflegekasse eben auch gibt. Also insofern bleibt mir nur noch zu sagen, in diese Runde vielen Dank für die vielen interessanten Schilderungen, für die interessante Diskussion mit Ihnen allen zusammen. Und ich sage vielen Dank für das Zuhören. Wir hören uns gerne beim nächsten Pflege-Podcast wieder. Bis dahin bleiben Sie optimistisch und behalten Sie Ihren Frohsinn. Tschüss.